Unser Held der Woche, ich glaube, da nehmen wir gar nicht groß was vorweg, ist natürlich der Freiburger Trainer Christian Streich. Kalli, da tauchen wir gleich mal ein. Du kennst ihn sehr, sehr gut und hast sicherlich noch die ein oder andere Geschichte für uns auch, wie es damals losging in Freiburg alles.
Ja, ich habe nur die Befürchtung, wenn ich euch die erzählen werde, plötzlich sprachlos sein. Das ist hochinteressant, ich glaube, kennt noch keiner. Aber wie gesagt, ich vertraue mal, dass ihr dann trotzdem weiter quatschen könnt.
Das können wir doch. Das können wir doch. Und ansonsten, es ist national, es ist Länderspielwoche.
Hör auf, ein Lothar Matthäus regt sich tierisch darüber auf. Ich muss ganz ehrlich sagen, du, ich bin stinksauer darüber. Ein Auswärtstrikot in rosa Furz geblümt. Da muss man ganz ehrlich sagen, gegen welchen Gegner sollen wir mit so einem Trikot auflaufen, du? Das ist schon mal das eine Thema. Und dann, wenn ich die Abwehr sehe der Nationalmannschaft, ganz ehrlich, so wie die im Moment sich bewegen, du, da hinten Antonio Rüdiger, so wie der läuft, da hätte Lothar Matthäus zwischendurch nur zweimal geheiratet. Hör auf damit, wir reden über die Nationalmannschaft und über unsere katastrophale Abwehr. Los geht's, ich bin stinksauer darüber.
Echte Champignons XXL. Ups, sorry.
Echte Champions XXL. Die Moins Aperölchen Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
So, ich bin hier gerade im Fanshop des DFB. Ich will mir ja so ein neues Trikot bestellen. Kalli, darf ich dir ein Trikot, dieses Auswärtstrikot, das neue von der Nationalmannschaft, darf ich dir das mitbestellen?
Ja, mir nicht. Ich ziehe das nicht an, aber meine Tochter, weiß ja, die würde sowas gerne tragen. Ist auch eine schöne Farbe, gerade für junge Menschen, auch für Mädchen. Wie gesagt, man kann darüber diskutieren, schwarz-weiß, grün-weiß. Jetzt gibt's so viele, die dann natürlich bei einem Fußballtrikot diese Farbe nicht so favorisieren. Aber da bin ich nicht modern. Und für mich ist wichtig, wie spielen die in den Trikots, nicht wie sind die Farben.
So, aber warum ziehst du das nicht an? Weil du den Sommer über nur das Bayer Leverkusen-Trikot tragen wirst, oder?
Nee, ich trage auch grundsätzlich kein Trikot, ne? Also, ich finde das gut, dass viele mit Trikots laufen und viele mit der Kappe rumlaufen, aber ja, das muss ich mir jetzt nicht, das, sagen wir mal, mit 75 muss ich nicht da mit dem Trikot da rumsausen.
Alles klar. Matze, bei dir hinten Matze oder Knob und welche Rückennummer wünschst du dir? Oder Manni könnte ich auch raufmachen, oder?
Ich hätte gern Manni, der Busfahrer hinten auf dem Trikot drauf. Boah, weißt du, verstehst du? Ja, kennst du das Pinke? Ich finde das ja geil. Ich finde das richtig geil. Ich bin ja mal in den HSV gefahren. Jetzt mal einmal als Matze. Ich bin ja mal den HSV als Manni, der Busfahrer gefahren und ich kann mich an einen Dreh erinnern. Da hatte der Hamburger Sportverein pinkfarbene Trikots. Was soll ich euch sagen? Ich finde, also in meiner Wahrnehmung hat sich der HSV da, ich will nicht sagen, fast selber ein bisschen für, ja, wie soll man, es war ihnen so ein bisschen unwohl, als wir Witze über dieses Trikot gemacht haben. Ich will das jetzt mal so formulieren. Ich habe dann so mit rosafarbener Perücke und so im Tor gestanden und ich glaube, Louis Holtby und Pierre-Michel Lasogga haben irgendwie auf die Bude geknallt, beide im rosa Trikot. Und was soll ich sagen? Ich glaube, in dem Jahr oder im darauffolgenden Jahr ist der Hamburger Sportverein abgestiegen. Ich weiß jetzt nicht,
Jetzt hör auf, jetzt mal hier nicht so ein rosa Phantom an die Wand.
Nein, also ich finde jetzt Folgendes. Ich bin jemand, ich mag ja die Farbe. Ich habe sogar eine Hose in dieser Farbe. So eine coole Sommerhose. Trage ich super gerne ich habe auch als Dieter Bohlen so eine Farbe, die ich gerne anziehe. Ich finde aber, was ich jetzt an zwei, drei Stellen gehört habe, nach diesem ganzen Theater, verstehst du, was da in den letzten ein, zwei Jahren war, hätte ich darauf verzichtet. Ich hätte einfach gesagt, wir machen ein weißes Trikot und ein schwarzes oder ein rotes, damit jetzt nicht wieder irgendwelche Diskussionen aufkommen, wie du sie jetzt schon wieder hast, weil irgendwann muss man ja auch mal was dazulernen. Irgendwann muss man doch auch mal kapieren, lass uns doch einfach wirklich zu 100% auf Fußball konzentrieren. Jetzt kannst du sagen, ja, aber was hat denn die Farbe damit zu tun? Ihr wisst doch beide, was ich meine. So, ich verstehe es nicht. Jetzt hat man eine gute, coole Werbekampagne gemacht. Die ist ja wirklich nicht schlecht. Ja, man hat mal genau diese Sachen thematisiert. Aber wenn ich so ein Theater hatte wie zuletzt, dann lass es. Ich nehme irgendwas, was einfach jetzt in dem Moment mal wirklich auch nur im Ansatz verhindert.
Aber ich finde die Diskussion eigentlich noch schön. Ich finde die macht doch Spaß jetzt im Moment. So, der DFB kommt dann mit ein, zwei lustigen Ideen zurück.
Ganz ehrlich, die sollen jetzt endlich Fußball spielen. Die sollen jetzt endlich erfolgreich sein. Und nicht, Ja, das bin ich, das hoffe ich. So, das hoffe ich.
Da würde ich ja einschieben, euer Ehren. Das heißt, viel Mut kann man noch machen, dass man in so einer Phase dann als, ja, als ersten Testgeber oder Testgegner mit jeder Menge Neuerlinge antritt, ne? Und ich glaube, es handelt sich ja über die gegnerische Nationalmannschaft, über ein Team, was zu den absoluten Favoriten zählt, oder bin ich da falsch informiert?
Da bist du richtig informiert.
Und wenn man dann zum Auftakt da spielt, okay, mir ist das egal, in welchen Trikots, aber man muss sich dann um ein paar andere Dinge mehr kümmern.
Ja, aber jetzt stell dir doch mal vor, die fangen jetzt mit den Trikots an, die jetzt offensichtlich, muss ich ja sagen, wieder polarisieren, und sie kriegen einen um den Sack. Was meinst du, was da wieder los ist?
So, und wir das planen ja nicht mit auf dem Sack.
Kriegen. Ja, wenn sie schlau sind, ich meine jetzt aus, klar, natürlich, wenn du jetzt die weiblichen Fans mitnehmen möchtest, sagen wir so, dann ist das natürlich ein schlauer Schachzug, glaube ich. Grundsätzlich. Und wie gesagt, ich finde die Farbe ja auch gut. Ich habe ja selber eine Buchse in der Farbe. Deswegen, ich finde die Farbe gut. Ich hätte nur, ehrlich gesagt, lass uns irgendwas machen, was einfach neutral ist, also verstehst du, so das beste Auswärtstrikot war für mich Brasilien. Das war eine schlaue Idee, als sie hattest du die Farben Schwarz und Rot da drin, was auch ein bisschen Teil ja eben unserer Flagge ist. Und dann hattest du das ist ja, glaube ich, Flamengo Rio de Janeiro oder so ist, ne? So, dass die brasilianischen Fans sagen, oh, die finden wir irgendwie ganz cool. Das fand ich pfiffig und schlau. So, und das ist jetzt, ich bin sehr gespannt. Also, wenn es gut geht, ist alles in Ordnung. Weiß ja, wie es ist.
Mein Gefühl ist wirklich, wir haben ein sehr traditionelles Trikot. Traditioneller als alles, was wir die letzten Jahre hatten. Wirklich nicht nur weiß, sondern da geht es sogar schwarz-rot-gold auf den Ärmeln mit rein. Das ist das für die Fußballer, für die Fankurve. Das kaufen sich 80-90% der, ja, Deutschland. Die kaufen das, und für die anderen, die halt auch, und Fußball ist in dem Bereich auch mittlerweile Mode und Modelabel und Marke und sowas, und da musst du auch, genau wie du schon gesagt hast, viele Mädels abholen, und für die finde ich es cool.
Ja, finde ich grundsätzlich auch eine gute Idee, aber nach dem ganzen Hickhack, was du zuletzt gehabt hattest, weißt du, hätte ich einfach gesagt, lass uns doch nochmal ein Jahr warten. Also weißt du, was ich meine? Weil wenn es gut geht, ist alles super, aber wenn es schief geht, also wenn die eine gute EM spielen, dann ist sowieso alles egal.
Ich sage als älteste Fan, die alten Traditionellen werden sowieso ihr Deutschland-Trikot schwarz-weiß anziehen, wo auch so ein bisschen schwarz-weiß-rot, ein bisschen klein vorkommt. Und wenn vorwiegend die meisten Frauen sagen, Mensch, dieses neue Trikot, die Farbenfirma, der Schnittfirma, so und so, die auch in der Mehrheit anziehen, wenn er doch ein paar Fans anziehen, ist er doch in Ordnung. Also, wir sollten uns um andere Themen konzentrieren, gerade bei der Nationalmannschaft.
Das ist ja richtig. Aber gestern sagte einer beim Doppelpass on Tour, ich bin ja gerade immer unterwegs hier mit Mario und Thomas Helmer und noch ein paar anderen, sagte einer so, gegen wen willst du das Trikot denn anziehen? Sagte der. gegen wen willst du denn das Trikot anziehen?
Na, meinst du aber, dass du Mario Basler nicht begeistern kannst?
Den Mario war das nicht.
Grundsätzlich, ja. Aber Mario ist ja nun sowas von Traditionalist. Was soll die Scheiße da? Ich will, dass die Tore schießen. Mir doch egal.
Ja. Aber jetzt stell dir vor, du spielst gegen Holland. Ja. Ne? Zu Hause. Und hast das Trikot an. Da musst du dir doch auch sagen, wann kommt denn unsere Truppe? Also ich find's auf jeden Fall. Aber ist ja, also sag mal grundsätzlich, es wird erstmal drüber gesprochen. Das ist wieder lustig und wieder gut. Ich find's ja aus komödiantischer Sicht. Jetzt kommen wir ja zu einer zweiten Meinung, die ich habe. Als Comedian-Sicht ist das sensationell, das Ding. Ich werde mir das auf jeden Fall auch anziehen.
Ja, und ich gehe auch fest davon aus, dass
an der entsprechenden Situation, bitte.
Ich gehe auch fest davon aus, dass du schon eine Torhymne jetzt dir zurechtgelegt hast, so in die Richtung Pink und Weiß, wir stehen auf eurer Seite.
Ja, ja. Und
wir, so. Kann man viel Spaß mit haben.
Wie auch immer, am Ende ist es mir auch fast Latte, wenn unsere Mannschaft gut spielt und wenn sie erfolgreich sind, dann ist das sowieso alles egal. Am Ende zählt nur der Erfolg. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wo ja keine Dortmunder nominiert sind, außer Niklas Füllkrug, der einzige Bremer, haben wir glaube ich letztes Mal schon drüber gesprochen, wie es jetzt laufen wird in diesen zwei Testspielen, die es ja in sich haben, ne? Muss man ja sagen, ist ja nicht so ohne.
Ja, also ich sag mal so, Aufbaugegner geht anders, aber Holland und Frankreich jetzt innerhalb von 4 Tagen zu spielen, da weißt du, wo du stehst. Wobei sind dann unterm Strich doch wieder Freundschaftsspiele, natürlich sobald der Turniermodus angeschaltet ist und sobald es um Punkte geht, wissen wir auch, dass jeder Holländer, jeder Franzose und wahrscheinlich auch jeder Wobei, die Deutschen werden schon sehr heiß sein. Die werden da schon sehr auf Ernstfall versuchen zu drehen, auch so im Kopf. Ob du dann das allerletzte Prozentchen rauskitzeln kannst, als wenn du jetzt schon im Modus bist, das wird sicher ganz
interessant. Brauchst du ja auch nicht. Also ich erinnere mich an dieses, Kalli, du kannst dich auch noch erinnern, oder? Als wir diese Heim-WM hatten, glaube ich, unter Jürgen Klinsmann, dem Jürgen. Da haben wir, glaube ich, 3 Monate vorher oder 4 Monate haben wir gegen Italien haben wir gespielt, genau. Und haben, glaube ich, 4-1.
Schön einen auf den Sack gekriegt in Italien. Da wollte man den Jürgen schon nach Hause schicken. Nachher hat man ihn dann hochgefeiert und war traurig, dass er nach der WM direkt aufgehört hat. Ja, wurde ja sein Assistent, der Nachfolger. Na, das war ja noch, ich sag mal, 3-4 Monate ungefähr vor der WM. Große Aufregung, große Packung in Italien. Soll Klinsmann jetzt doch beurlaubt werden? Gut, dann hat er mit der Mannschaft eine gute WM gespielt. Das muss man sagen, bis ins Halbfinale und ja, dann hat er selber ihn geschmissen und Schluss gemacht. Und dann ist mit Jogi Löw eine sehr gut mit dem Co-Trainer eine sehr, sehr gute und erfolgreiche Ära abgewickelt worden. Aus der sogenannten Notlösung, so geht das manchmal. Ich glaube, es ist so ja der erfolgreichste Bundestrainer geworden.
Der erfolgreichste, der, ich bin immerhin Weltmeister, ja, genau, und Europameister, Aber sag mal, eine ganz andere Frage. Toni Kroos wurde ja zurückgeholt, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Und da haben wir beim Doppelpass und Tour auch natürlich ausführlich uns drüber ausgetauscht. Und da waren Mario Basler und ich anderer Meinung. Mario war der Meinung, wo soll der Toni Kroos denn spielen? Ja, wenn doch der Gündogan, der ja Mannschaftskapitän ist, eigentlich mehr oder weniger auf einer ähnlichen Position spielt. Toni Kroos aber ja gesagt haben soll, ich brauche neben mir eigentlich einen klassischen Abräumer. Das würde bedeuten, Toni Kroos auf der 6, wer A spielt daneben, B, wo spielt dann Gündogan? Spielt Kimmich auch als Rechtsverteidiger, wo er sich ja im Moment ganz gut macht bei den Bayern? Und welche Spieler sind dann vorne überhaupt noch gesetzt? Weil wenn du dann den Gündogan als Kapitän ja eigentlich spielen lassen musst, muss er weiter nach vorne rücken. So, dann hast du noch einen Wirtz, dann hast du noch einen Musiala, dann hast du vielleicht noch einen Füllkrug. Und was ist dann mit einem Sané, wenn der wieder in Form kommt? Das war gestern die große Diskussion oder vorgestern. Und da bin ich sehr gespannt.
Ich glaube, derjenige, der da neben Toni Kroos auf der 6 spielen könnte, den kennt Kalli sehr, sehr gut, weil er, ich meine, gemeinsam mit Christoph Daum habt ihr ihn im VIP-Bereich da im Leverkusener Stadion mal so ein bisschen in die Mangel genommen, Kalli, und habt mal mit Robert Andrich euch ausgetauscht, welche Stärken er bei Bayer Leverkusen denn einbringen möchte. Und das könnte er doch auch als deutscher Meister dann im Sommer vielleicht für die Nationalmannschaft machen.
Ich spreche jetzt nicht von der deutschen Meisterschaft, das macht Bayer Leverkusen die Offizielle nicht und ich als ehemaliger auch nicht. Ich hoffe sehr und zittere auch mit und drücke alle Daumen, weil das für mich etwas ganz Großartiges wäre, dass endlich mal die Meisterschale nach Leverkusen käme. Sie hätte es auch verdient, aber ich will darüber nicht als deutscher Meister hier jetzt gerade quatschen. Das ist
okay.
Das Gespräch ist richtig, da waren wir ja dabei. Mit Andrich und ob es jetzt Andrich oder ein anderer ist, das entscheidet zuletzt der Bundestrainer Julian Nagelsmann und wir haben da sicherlich jetzt auch ein paar gute, junge, neue Leute dazu. Und es ist nicht so, dass man jetzt gesagt hat, kurz vor der EM machen wir jetzt hier eine große Umsturz, wir wollen junge Leute reinbringen. Das sind auch ganz, ganz gute Leute und wir sollten das jetzt nicht zerreden.
Ja, aber Kalli, du willst ja immer über Fußball sprechen. Jetzt ist die Möglichkeit. Und wenn du jetzt sagst, ja klar, kann man den Andrich da hinstellen oder den Pavlovic oder keine Ahnung, 2 andere fallen uns auch noch ein. Aber was passiert denn dann mit dem Gündogan? Also, weil du, wenn der Toni Kroos ja zu, wenn der Toni
weiter
Kroos,
vorne,
wenn der
ganz klar, Matze, ganz klar hin auf die 10, Gündogan. Da hat er doch seine Stärken auch.
Also. Die Problematik, die der Matze angestoßen hat, ist ja da. Wenn Gündogan im Mittelfeld, ich glaube, er ist auch nicht mehr ja, der Allerjüngste, er steht auch am besten im zentralen Mittelfeld, wenn man jetzt sagt, ja, wir haben Toni Kroos zurückgeholt. Er ist auch in seinem Alter mit Begeisterung wieder zurückgekommen. Das ist der Dreh- und Angelpunkt von Real Madrid. Dann werden die im Trainingslager erstmal feststellen müssen, können beide spielen. Funktioniert das? Kann das funktionieren? Ich würde das von vornherein nicht ausschließen, aber die Fragezeichen sind natürlich dazu erlaubt, weil man auch junge Leute abräumen oder so einen alten D-Haudegen, der ist noch nicht alt, aber wirkt wie ein alter Haudegen, andere Spieltitel. Möchte da jetzt auch auf keinen Namen oder Pavlic, das sind sicherlich auch Leute, die hat man eingeladen, denen muss man auch jetzt eine faire Chance geben, das wird man sich jetzt angucken, im Trainingslager vielleicht in dem einen oder anderen Spiel und dann danach ist man ein bisschen schlauer. Es gibt sich, was für mich klar ist, das gilt für alle beide. Beide sind überragende Spieler, haben eine überragende Saison oder überhaupt ihre gesamte Laufbahn in Deutschland, der auch jetzt in England so gespielt, auch wenn Gündogan nochmal gewechselt ist. Also das muss man schon sagen, Hut ab. Und soll jetzt der Trainer entscheiden, spielen beide oder spielt nur einer? Dafür ist ja auch so ein Trainingslager da, dafür sind die zwei Spiele da. Und da wird man nach dieser WM, oder ist ja die letzte WM-Maßnahme vor der eigentlichen Einladung zur WM, dann wird man das sicherlich auch schlauer beantworten können.
Matze, ich glaube, wenn du nach vorne wirklich eine Auswahl hast aus Musiala, Wirtz, beide kommen in diesem Frühling gerade in absolute Premiumform, plus ein Kai Havertz, der Woche für Woche wirklich größte Lobeshymnen in der Premier League einstreicht und mit Arsenal jetzt gerade Tabellenführer ist, vor Liverpool, vor Manchester City. Plus dahinter dann Maximilian Bayer, der auch gerade so die Empore emporschießt. Und noch ein Thomas Müller, den du in den richtigen Momenten reinwerfen kannst. Und ein Dennis Undav,
der weiß. Und noch ein Leroy Sané, wenn der in Form kommt. Und noch ein Serge Gnabry. Und dann hast du ein riesiges Angebot, was fast schon ein Überangebot ist. Und ich glaube, was ein bisschen fehlt für mich, zumindest in der Wahrnehmung, sind so ein, zwei Haudegen. Verstehst du? Das sind ja alles Fußballer, die wirklich Zauberfüße sind. Und ich habe das, glaube ich, schon mal in einem Podcast gesagt. Es gab mal eine Diskussion um die deutsche Nationalmannschaft. Da hieß es immer Möller und Hässler. Die kannst du nicht gemeinsam spielen lassen, weil die sind beide zu kreativ, jeder für sich. So, und jetzt hast du 5 oder 6 von diesen. Das wird schon eine Herausforderung. Und was mir so ein bisschen fehlt, wenn ich das sagen darf, das ist eigentlich so ein, weiß ich nicht, wie hieß er nochmal, der bei Bayern gespielt, so ein Martin, weißt du, der bei Bayern mal alles weggeflext hat, was irgendwie auch nur in die Nähe vom Strafraum gekommen ist. So ein Spieler, jetzt kann man sagen, ja, das ist nicht mehr zeitgemäß, ja, das war vor 10 Jahren zeitgemäß. Das ist so, du hast, und jetzt, was ist denn, wenn die alle in Form sind? Was ist denn, wenn die alle, dann hat, ich will nicht sagen, dann hast du eine Baustelle, aber eigentlich ja. So, und
gut,
dann
musst aber ein bisschen kann ja vielleicht Robert Andrich diese Position spielen. Das macht er bei Bayer Leverkusen ja auch immer dann, wenn er gefragt ist. Und Antonio Rüdiger ist natürlich auch so ein Leader.
Hör mir auf damit. Der ist, würde jetzt Mario auch sagen, das ist so, ich finde den ja grundsätzlich, der spielt, also der ist für mich immer für einen Bock gut, ne? Das muss ich leider immer sagen. Also wirklich, der ist immer für so einen Bock gut. Der hat wie soll ich das formulieren? 2021 war es, bei der Europameisterschaft in München. Da haben wir, der Antonio Rüdiger, sensationell, ja. Der hat dann wirklich 2-3 Mal richtig gut gerettet. Was man aber oft nicht gesehen hat, den Fehler, den hat auch er vorher gemacht, dass es überhaupt zu dieser brenzlichen Situation gekommen ist. So. Und jetzt spielt er natürlich bei Real Madrid, die meistens, muss man sagen, das Spiel ja selber machen, selten in dieser Position sind, dass andere wirklich Druck ausüben. Ich bin gespannt, ob Antonio Rüdiger da der Mann ist, der da hinten wirklich für absolute Sicherheit sorgt. Bis jetzt muss ich sagen,
ich glaube, dass Rüdiger und Tah da jetzt erstmal die Innenverteidigung bilden, und deswegen das hat Nagelsmann eigentlich ganz schön beschrieben, auch angesprochen auf Hummels oder auf Goretzka, dass sie natürlich, wenn er sie in der Startelf sehen würde, wenn er sie auf den Positionen oder an Stelle 1 und 2 auf ihrer Position sehen würde, wären sie dabei. Ob sie für die Rolle dahinter die ideale Besetzung sind, das ist halt eben im Fragezeichen, und da ist dann vielleicht jetzt aber Innenverteidigung Waldemar Anton eher derjenige.
Ja,
der,
da würde ich dir recht geben. Also wir können natürlich bei den Neuen nicht jetzt sagen, jetzt müssen wir mal abwarten, was da ist und was da ist. Also wenn ich jetzt die Bundesliga-Saison betrachte, ist die Nominierung von allen drei Stuttgarter von mir, ich will jetzt nicht alle neue durchgehen, ist das für mich eine absolut logische Kiste. Also vorne ist auch der UNDAF schon eine große Waffe von den Stuttgartern. Hinten Waldemar, sag ich mal. Anton, da kann man sagen, Sieg oder Blut am Schuh, ne? Also, wenn du in den spielst, ja, dann viel Spaß. Also, der ist sicherlich auch von der Athletik, von der Aggressivität auch eine absolute Alternative. Mittelstädt, weiß ich nicht, links haben wir noch ein paar andere, muss man gucken. Aber die Nominierungen sind dann für mich sehr logisch, auch dass man jetzt mal mit Bayer oder auch dem Beste von Heidenheim, Hoffenheim welche. Und Baflovic wird ja auch von Bayern München so eingeschätzt, dass er da auch ein absoluter Leistungsträger wird. Also so doll sind jetzt die neuen, also ich fand das gut, dass er jetzt bei so einem Spiel, wo in so einem größeren Kader auch den jungen Spieler, die jetzt in der Bundesliga nicht einmal, sondern mehrmals, ich stelle allen voran mal so einen Klopper wie Anton, dann bin ich völlig der Auffassung, dass man die Runde im letzten, denen Spiel mal so eine Chance geben soll.
Ja, aber ich wollte noch mal sagen, ich habe gerade noch mal über Antonio Rüdiger nachgedacht und über Tah und über Kimmich. Das wird das alles Entscheidende sein. Bei aller Liebe für unsere Zauberfüße, ja, für Wirtz und Musiala und wie sie alle heißen, aber warum ist Bayer Leverkusen mit wie viel Punkten, 10 Punkten vorne? Da gibt's so einen einzigen Grund für. Wenn du dir nämlich die Gegentore anschaust, hat Bayern München, glaube ich, 32 oder so und Bayer Leverkusen hat die Hälfte davon. Die Hälfte. So, deswegen wissen wir auch, warum Bayer Leverkusen wahrscheinlich deutscher Meister wird, weil die Abwehr einfach überragend ist. Und das ist die alles entscheidende Herausforderung, die Julian Nagelsmann da angehen muss. Deswegen ist diese Sechser-Diskussion schon sehr, sehr wichtig. Vorne mache ich mir relativ wenig Gedanken. Einer von denen wird schon in Form sein. Aber hinten, das wird schwierig.
Tobi, hab's doch eben gesagt. Wenn du jetzt, ich finde auch die Frage Füllkrug zur Nominierung von Dortmund absolut richtig, hätten wir verbrannt diskutieren können, aber da gibt's ein Überangebot auf diesen Positionen. Füllkrug hat auch schon bei der beim Ausscheiden der letzten WM eine viel bessere Rolle gespielt, als das allgemein so gesehen wurde. Ob er nun jetzt die Nummer 1 wird, das muss er selber entscheiden, das wird der Trainer sehen. Aber ich finde diese Umstellungen jetzt nochmal für absolut okay. Und wenn man eben Angriff, habt ihr ja schon gesagt, stell dir mal vor, jetzt mal ob Undorf oder Füllkrug. Ich glaube mal, ich bin für so einen Stoßstürmer. Jetzt hast du da hängen, wenn Sané fit ist, müssen wir sagen, ist es ein Ausnahmestürmer. Zählt der auch in Europa zu den 20, 30 Besten. Dann hast du mit Musiala, dann hast du mit Wirtz überragende Leute, auch noch Havertz dahinter. Also dann kriegst du nicht viel Bauchschmerzen, ne? Dann müssen wir schon sagen, das ist schon allerfeinste Sahne. Wenn man dann scheitern, hat das nicht jetzt mit der Qualität dieser Spieler zu tun, höchstens mit der Mentalität.
Oder mit dem Trikot.
Kannst mich mit dem Trikot und Poko runterrutschen.
das Trikot ist ja nur, das ist ja nur so ein Schauplatz, der, wo ich immer denke, so, ach, wieso macht man sich diese Baustelle jetzt wieder gefühlt auf? Also ich hätte es einfach gelassen. Das ist so bei allem Witz oder bei allem, wie gesagt, marketingmäßig machen sie es ja gut mit den Videos, aber ich hätte da mal einen Moment abgewartet, wo es einfach besser gepasst hätte, ist meine Meinung. Aber
was du eben gerade Schönes gesagt hast, Matze, war ja die Abwehr von Bayer Leverkusen, die wäre es natürlich, nur wenn man sich die mal jetzt anguckt, leider wird natürlich wen haben wir dann zum Beispiel, Granit Xhaka jetzt im defensiven Mittelfeld, der wird ja bei der Europameisterschaft dabei sein, ärgerlicherweise für die Schweiz, und ein Grimaldo, die Bundesliga-Entdeckung des Jahres, soweit können wir jetzt gehen, egal
wie es endet. Null Ablösesumme, ne? Muss man auch dem Verein mal gratulieren.
Also zu den Transfers haben wir Leverkusen, glaube ich, häufig genug gratuliert. Das würde ich jede Woche wieder machen. Also daher glaube ich auch, dass im Sommer da noch wieder 2, 3 sehr gute Transfers getätigt werden. Aber auch der spielt für Spanien. Matze, ich weiß nicht, Kalli, das würde ich dir, wenn du noch Leverkusen-Manager wärst, hätte ich dir zugetraut, dass du vielleicht bei Tapsoba oder auch bei Hincapi nochmal irgendeinen deutschen Verwandten, irgendeinen Opa, irgendeine Oma gefunden hättest. So dass wir vielleicht.
Ich glaube, die haben Oma geguckt, ob es noch ein deutscher Verwandter da gibt. Ne? Wir haben einen mal nicht gekriegt, der hätte dann bei uns auch schwer, der ist Ramon Hubner. Da habe ich gesagt, Hubner? überragender Nachwuchsspieler, dann wurde der aber, da hatte alles, ne, auch so ein bisschen Vorfahren, aber das hat dann mal nicht geklappt. Hat auch geklappt bei Ramon Hubner nicht, und der war dann noch so offensive Mittelfeldspieler, war dann noch schwer. Du musst immer gucken, da spielt im offensiven Mittelfeld Bernd Schuster, der sagt, so, Junge, ich gebe hier den Ton an, hängende Spitze, Kirsten, Rudi Völler, Junge, halte Ball flach, ich spiele mehr. Verstehst du, etwa hängende Spitze oder auf, oder offensive Mittelfeldspieler, der hat es dann schwer. Ich habe mich für ihn gefreut, ein paar Jahre später war ich mit Rudi Völler. Der Rudi war schon in Aktion für die Nationalmannschaft mit, da haben wir da in Brasilien die Clubweltmeisterschaft, das Endspiel gesehen mit zwischen Manchester United und Vasco da Gama. Und weißt du, wer überragender Mann war? Ramon Hubner. Der Witz war, vor 2-3 Jahren, als vorübergehend ein Interimstrainer für die A-Nationalmannschaft gesucht wurde, war es auch Ramon Hubner. Also der hatte dann, nachdem es bei uns nicht funktionierte, weder dass der Ramon Hubner, der Herr Hubner, Deutscher wurde, noch dass er so ans Fässerns spielen kam, hatte dann bei seiner Rückkehr, wo ich mich auch für gefreut habe, für ihn, dann sowohl als Spieler noch Weltpokal oder Weltcup-Sieger geworden, dann nochmal in der Nationalmannschaft gespielt und dann noch so ja Nationaltrainer, Interimstrainer war. Ist ja Nachwuchsnationaltrainer. Also gute Laufbahn. Also auch wenn es mal bei A nicht klappt, kann es bei B ganz gut klappen. Und da ich der Verantwortliche bei A war, habe ich mich trotzdem sehr darüber gefreut, dass es bei B funktioniert. Ich glaube, das sollte auch so ein bisschen Mentalität sein. Und nicht immer, oh, er hat es bei uns nicht geschafft, das soll er nirgendwo schaffen.
In Brasilien war der Ramon Hubner, glaube ich, dann unter Meneses oder sowas dann eher bekannt. Das war, glaube ich, sein zweiter Name. Aber der hat auf jeden Fall deutsche Vorfahren gehabt. Und Kali, Paulo Rink hast du auf jeden Fall mal vom Brasilianer.
Klar. Paulo Rink war übrigens bei der Weltmeisterschaft, muss man sagen, WM-Chef von dem Standort, wo gespielt wurde, in seiner Heimat.
Aha, na, siehst du? Also insofern.
Also ich habe jetzt gerade mal die Zeit genutzt und habe nochmal drüber nachgedacht, über die Aussage von Tobi, dass er gesagt hat, Antonio Rüdiger ist gesetzt. Wenn ich Trainer wäre, würde ich mir das ehrlich gesagt überlegen. Und zwar, du siehst es gerade beim FC Bayern München, ja, wo Matthijs de Ligt und Eric Dier das kongeniale Abwehrduo in der Innenverteidigung bilden. Und die zwei, wo wir gedacht hätten, naja, die sind gesetzt, nämlich Upamecano, der ja immer wieder Böcke geschossen hat. Und der erinnert mich zumindest an den Antonio Rüdiger aus der Nationalmannschaft in Ansätzen. Und Kim sitzt auch nur auf der Bank. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass die Abwehr hinten miteinander klarkommt. Also, dass der Manuel Neuer, dass der vielleicht der Tah, dass vielleicht der Kimmich oder wer auch immer das spielt oder der Rüdiger, dass die miteinander können. Weil wenn die nicht miteinander können, dann bringt das überhaupt nichts, wenn Antonio Rüdiger bei Real Madrid vielleicht eine super Saison spielt. Sondern die Abwehr muss grundsätzlich eingespielt sein. Die müssen kommunizieren, die müssen sprechen. Das ist ja heute viel wichtiger, als das früher der Fall war.
So. Aber wen würdest du in der Innenverteidigung sehen, Matze? Wen würdest du?
Ja, das weiß ich eben nicht. Ich habe jetzt nicht die ultimative Lösung.
Doch. Du kannst nicht sagen, nee, sehe ich nicht, ist ein Wackelkandidat. Dann mach einen Vorschlag.
Ich würde schon immer auf etablierte Blöcke versuchen, logischerweise zu setzen. Also wenn die jetzt wenn jetzt ein Kimmich sich da auf der, ja klar, das wird schwierig, weil bei Bayern eben hinten jetzt dann zwei spielen, der eine ist Engländer, der andere ist Holländer. Also klar, Kimmich auf der Verteidigerposition, wenn der sich jetzt in München bewährt, dann würde ich den da, genau wie es mit Philipp Lahm ja auch früher war.
Aber ja nicht als Innenverteidiger.
Nein, den würde ich als Außenverteidiger setzen.
Also Kinder, ich würde mich da nicht ganz festlegen, aber wenn ich jetzt sage, Rüdiger, und gucke mal, was Rüdiger in dieser Saison vom Grunde genommen gespielt hat, dann muss man natürlich sagen, dass er als Innenverteidiger im Grunde genommen, ich habe mal gerade jetzt hier nachgeguckt, als Innenverteidiger hat er insgesamt 35 Pflichtspiele, 25 Liga, 7 Champions League Spiele, also war da auch alles drin, noch die Pokalspiele, Supercup, also 35 Pflichtspiele. Also wer da so ein Paket hinlegt, kann keine Schlafmütze sein, das bei Real Madrid, ne? Deswegen will ich nicht sagen, will da doch nicht in Abrede stellen, ist es jetzt der Richtige oder nicht, aber dass er in der engeren Diskussion ist, von seiner Präsenz, von seiner Erfahrung, ist da logisch.
So, und das ist ja, und nun ist ja auch Real Madrid nicht der erste Top-Club oder ich sag mal Champions League-Halbfinalist, so kategorisch, bei dem er gespielt hat. Der ist ja nun wirklich schon durch verschiedene Top-Regal-Clubs gegangen. Und das, und da hat er eine Menge Erfahrung gesammelt, die bei so einem Turnier wichtig ist. Klar, Matze, ich habe die Szenen auch vor Augen, ne? Wo er da manchmal ein bisschen drüber ist. Und du hast recht, natürlich wird wahrscheinlich die deutsche Abwehr mehr, auch schon in den Gruppenspielen, mehr zu tun bekommen als in der Regel Real Madrid. Das ist ein ganz anderes Abwehrspielen, als wenn du jetzt bei einer nicht eingespielten deutschen oder in einer nicht eingespielten deutschen Hintermannschaft stehst. So, ne? Nichtsdestotrotz, entweder setzt du, weil guck dir die anderen an, die jetzt im Kader sind. Also da ist Rüdiger schon ganz klar der, der auch vorne weggeht, der auch einer der Gesetzten in meinen Augen ist. So sehe ich das auch bei Nagelsmann. Sonst hätte er einen Hummels. Den holt er nicht als dritten oder vierten Innenverteidiger. Wenn er einen Hummels holt, dann spielt er.
Gute Wahrheit, man muss einfach sagen, er war mit Chelsea Clubweltmeister, mit Real Madrid Clubweltmeister, hat auch die Champions League gewonnen, hat Europa Cup League sicher auch nochmal gewonnen. Also ich meine, es ist doch keine Kirmesfußballer, ne? Wurde in England Pokalsieger. Ja, ne? Also wir müssen schon, lass uns den Trainer entscheiden, der trainiert jeden Tag und wir sollten es an der Stelle abbrechen, weil wir es nicht beurteilen können. Also das ist ein Spieler, der dazugehört und der Trainer muss eben letztlich entscheiden, wem gebe ich denn Vorzug, weil ja auch noch ein paar gute jüngere Leute da sind. Also ich meine, habe das ja eben schon mal mit Anton gesagt, oder der ist Hesig oder Blut am Schuh, da kann ich schon sagen, hätte ich ein sehr gutes Gefühl, wenn er spielen würde. Wenn er auch das Selbstvertrauen hat, wenn er auch so schnell integriert werden kann, das können wir jetzt hier von der Entfernung nicht feststellen, aber er ist für mich ein ernsthafter Kandidat für diese Position.
Also ich habe ja in unteren Klassen habe ich ja auch oft Innenverteidiger gespielt, ja, und es ist als Stürmer ganz was anderes, wenn du vielleicht einen Kollegen neben dir hast, mit dem du nicht so kannst, ja, der aber trotzdem irgendwie überraschende Dinge macht und so weiter. Aber in der Defensive ist es immer hilfreich, wenn du neben dir einen stehen hast, mit dem du dich gut verstehst. Weil es geht ja viel um Sprechen, es geht unfassbar voll um Verschieben, es geht um Abstände, es geht wie ist der Abstand zu deinem Seitenmann, zu deinem Vordermann, wann rückst du raus, wann lässt du dich fallen, so. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Und da ist die Frage, wie sich diese Menschen, die da hinten nominiert sind, untereinander verstehen. Also auch, ob so ein Manuel Neuer entsprechen kann oder ob man das, sagen wir mal, vielleicht kriegt man das ja auch gebaut. Das muss man ja auch sagen. Man sagt so, Jungs, jetzt im Sinne der Sache, ne, müssen wir uns alle gut verstehen. Das wird für mich aber das alles Entscheidende sein, weil daran ist die deutsche Mannschaft zuletzt gescheitert. Wenn wir über Japan sprechen, ne, dieses Gegentor Schlotterbeck, erinnern wir uns, das sind halt einfach ganz klare Abwehrfehler. So, und wenn das Ding nicht passiert, die haben, weißt du, 25 Chancen hatten die meisten Chancen, glaube ich, jemals bei dieser Weltmeisterschaft, die eine Mannschaft gehabt hat, und verlieren das Ding 2-1. Dann liegt es einfach daran, dass die Abwehr nicht auf Zack war. So, und das ist für mich die alles entscheidende Baustelle, die Nagelsmann zu bauen hat, so will ich es mal formulieren. Wer auch immer dann das spielt.
Also ich darf euch ja dazu sagen, nach dem Spiel in Katar, das erste Gruppenspiel, was wir danach eigentlich sicher geglaubten Führung hat, das Spiel ja im Griff dann plötzlich verloren haben, da hat mir dann der japanische Präsident Kosu Tashima, der bei uns in Köln den Fußballlehrer gemacht hat, der bei mir hospitiert hat, mit dem ich da einen Tag vorher noch unseren gemeinsamen Geburtstag gefeiert hat, der hat mir nach dem Spiel gesagt, Kalli, kannst du mal erklären, wie wir das Spiel gegen Deutschland gewinnen konnten, mit so wenig Spielanteilen, mit so wenig Torchancen. Ich konnte ihm auch keine Erklärung geben. Deswegen, so Spiele verlierst du sonst nicht, auch mit dem gleichen Spielermaterial, mit der gleichen Taktik, wenn du die Spielanteile hast, normal nicht. Wenn du die Spielanteile hast und die Torchancen, du hast ja recht, wir haben es ja verloren.
Ja, aber wenn du bei den entscheidenden Momenten im Abwehrbereich schläfst, und das hat die Mannschaft wirklich geschlafen, das waren wirklich zwei oder zumindest das eine dilettantische Fehler, dann darf ich mich nie wundern. Ich muss dann einfach so ein Spiel halt auch nur 1-0 gewinnen.
Musst du es aber auch schon vorher 5 geschossen haben. Nicht nur die.
Ja.
Das müssen wir komplett analysieren.
Das ist richtig, aber ich bin ja Abwehrspieler, also ich habe auch vorne, ich habe auch Stürmer gespielt, aber ich denke, in den letzten Jahren habe ich immer Abwehr gespielt, ich denke als Abwehrspieler.
Ich unterstreiche deine Meinung voll und ganz, was der Abwehrfehler angeht, aber wenn man über eine Mannschaft, über so ein Spiel diskutiert und analysiert, hören die Abwehrfehler völlig richtig dazu, was du machst, aber hören auch die vielen Torschancen, die man nicht verwendet hat, auch dazu. Man muss die gesamte Mannschaft dann betrachten das und nicht ja sagen, richtig. Ich der Matze war Abwehrspieler, ich kümmere mich mal um die Analyse der Abwehrspieler. Und du hast ja recht.
Als wir 2014 in Rio Weltmeister geworden sind, das größte Spiel, ja, vor 10 Jahren war es ja im Grunde, also unser letzter großer Titel gegen die Argentinier im Finale, da hat der Yogi in der Innenverteidigung übrigens auf Jerome Boateng Mats Hummels gesetzt und daneben mit Hövedis im Grunde auch noch einen Innenverteidiger auf die linke Außenbahn gestellt. Genau,
Hövedis hat linke Außenverteidiger gespielt, obwohl er einen Rechtsfuß hat. Und er war im Endspiel ja noch vor Schürrle an dem Pass, an dem entscheidenden Pass zum Siegtor beteiligt. Es war auch ganz wichtig, wir haben das ja klar gewonnen. Da hat man ja von unserem großen Ronaldo nichts gesehen im Portugiesen, weil Boateng als rechter Außenverteidiger, in der Regel spielte er Innenverteidiger, ihn da auch praktisch völlig abgemeldet hat.
Ja, genau. Und auf der Bank hatten wir nur noch einen weiteren Innenverteidiger, das war Matze Ginter.
Also. Ja, aber man muss auch sagen, dass damals natürlich auch Boateng wirklich eine sichere Bank war. Das muss man schon auch einfach sagen. Der war, ne, der hatte 4, 5, 6 Jahre, da war der einfach bombenzuverlässig, ne. Und das ist so, was mir manchmal bei Antonio Rüdiger, wie gesagt, vielleicht hat er sich jetzt ja auch bei Real Madrid nochmal deutlich verbessert. Wir werden das sehen und ich tue ihm da auch vielleicht da Unrecht. Aber das, was ich jetzt so in Erinnerung habe, ist es immer so ein bisschen so, so. Und das war natürlich, da war Boateng schon wirklich ein Fund, ne, eine Zeit lang. Das muss man ganz klar sagen. Und Mats Hummels ja auch.
Okay, das ist richtig. Und unser Weltmeistertrainer damals von 2014, Joachim Löw, ist momentan ohne Aufgabe. Er würde sehr, sehr gerne wieder arbeiten. Ja, sehr gerne.
Mhm. Ja, Mats Hummels hat nur ja noch ein Kopfballtor gemacht. Ja, in dem Spiel.
Richtig.
Ja.
Das ist beides so genau richtig. Ja, der Mats hat sich dann noch ein Kopfballtor auch gemacht, auch richtig. Und ich würde dann schon auch gerne wieder arbeiten, aber ich weiß eben jetzt auch nicht als was, weil eben dann auch Nivea jetzt auch eher Stellen abbaut. Ja, klar. Und muss eben dann schon sagen, dass ich vielleicht eben dann auch Trainer von England werden könnte, wenn eben dann das Southgate eben wieder nichts holt. Wäre ich vielleicht eben dann schon der richtige Trainer für die Tommies auf der Insel. Ich müsste aber in Freiburg wohnen dürfen. Dann würde ich es machen.
Ja, wo wir bei Freiburg sind, ich glaube auch in unserem Podcast würde jetzt eine gewisse Zeit dem auch zugute stehen, dem großen Trainer Christian Streich. Nicht, dass wir hier über die Nationalspieler nur sprechen, also wir sollten auch den Christian Streich eine gewisse Sendezeit her ermöglichen.
Das machen wir jetzt ja. Also nochmal, wir sind uns ja sowas von einig, dass es nur einen Helden der Woche geben kann und das ist sowas von Christian Streich dieses Mal. Aber Matze, als du gerade den Joachim
Löw... Da können wir doch alle drei mal Christian Streich sagen.
Das machen wir auch diese Woche, aber als Matze gerade Joachim Löw und Freiburg nannte, da merkte ich über mir im Kopf da plötzlich, sag mal, wäre denn das nicht auch, statt dass da jetzt auf so ein Eigengewächs oder so ein Julian Schuster, der ja nun Kandidat sein soll, der auch lange Kapitän unter Streich war, wäre nicht Yogi auch eine ganz wunderbare Freiburger Lösung für die Zukunft, Matze?
Das war ja damals auch eine ganz, ich war da sehr nah dran, weil ich auch ein sehr gutes Verhältnis habe mit Fritz Keller, unserem ehemaligen DFB-Präsident, der ja damals dann auch viele Jahre Präsident von SC Freiburg war. Und die hatten ja dann in der Hinrunde, wurden die absolut Letzter. Und dann kam dazu, dass der Papé, der Mittelstürmer, der wechselte dann vom Tabellenletzten, das muss man sich vorstellen, also der hieß Gisse, ja, nochmal geschrieben, Papis Gisse, mit, obwohl ich weiß nicht mehr, 10, 11 Tore hatte, wechselte der für 12 Millionen oder 13 Millionen, wechselte der rüber nach England, nach Newcastle United. Vom Tabellenletzten, du musst vorstellen, die waren mit dem GC, Tabellenletzter. In der Winterpause, die wechseln und die beurlauben dann ihren Trainer Sorg, der später auch Co-Trainer der Nationalmannschaft war. Vorher war ja Robin Dutt und dann viele, viele Jahre Volker Finke da. Und dann musste Fritz Keller den Trainer aussuchen. Ich habe dann kurz nach der Bekanntgabe mit ihm und auch vorher nochmal gesprochen. Der hatte sich dann entschieden, Fritz Keller, den Mann aus dem eigenen Lager, aus der Jugendabteilung, und zwar hieß der damals, ihr werdet es gar nicht glauben, Christian Streich. Christian Streich. Und Christian Streich hat dem Fritz Keller dann gesagt, ich mache es nicht. Ich habe mir nochmal alles überlegt und dann hat Christian Streich auch gesagt, nee, Jugend ist mir lieber, Nachwuchs. Und dann kam Fritz Keller mit seiner neuen Waffe. Das war ja nicht so einfach, dann einen Nachwuchstrainer nach diesen Namen da alles zu verpflichten. Hat er gesagt, pass auf, Christian, ich habe hier noch ein, zwei andere Kandidaten, die wollen aber beide ihre ganzen Trainerteams mitnehmen. Wenn du das nicht machst, fliegen alle deine Kollegen raus. Das hat mir damals auch der Präsident erzählt. Der Fritz Keller sagte, das war dann mein letzter Punkt, dass dann erst der Christian Streich zugesagt hat. Der hat mir abgesagt, weil er sagt, ich habe es mir reiflich überlegt. Und ich gesagt, ja, deine Absage bedeutet auch, dass einige deiner Kollegen jetzt den Trainerjob verlieren. Und ich habe damals auch 2010 rum den Fritz immer gefragt, hör mal zu, wie kamst du nicht auf die Idee, den zu nehmen? Sagt er, ja, nach allen Überlegungen, ich kannte ihn und ich wollte den haben. Dann bin ich nochmal in meinen Weinkeller gegangen, da in seinen tiefen Keller da unterm Felsen, hab noch zwei Flaschen Wein getrunken, da stand für mich, ich will nur den haben. Und die meisten haben es gar nicht geglaubt, dass ich für den kämpfen musste. Und dann hat er uns vom letzten Tabellenplatz noch vielen, vielen Punkten, ob Anhieb, sofort auf Platz 12 gebracht. Das muss man sich immer vorstellen. Also der eigene Entdecker, Gründer, der das alles auf den Weg gebracht hat, war auch der kurzjährige DFB-Präsident, ne, Fritz Keller. Der hat den damals davon überzeugt, das zu machen, und musste dann auch noch mal ein bisschen nachhelfen, weil Christian Streich es ursprünglich gar nicht machen wollte. Sieht natürlich auch Tabellenletzter, unsere absolute Torjäger, der beim Tabellenletzter fast 10 Tore gemacht hat. Das war jetzt schon eine Nummer.
Kalli, das ist aber eine sehr interessante Geschichte. Also die hatten wir so, glaube ich, wirklich noch nicht auf dem Zettel. Also weil jeder dachte, das wäre damals so ganz logisch der nächste Schritt von Christian Streich gewesen, aber dass damals da so selbst intern im Verein so gearbeitet werden musste und er im Grunde schon abgesagt hatte und nicht zur Verfügung stand, das war, glaube ich, nicht bekannt. War denn Joachim Löw damals auch ein Kandidat oder
das wäre sicher einer gewesen, der stand nicht zur Verfügung. Der Fritz Keller hat mir gesagt, nach allen Überlegungen waren wir der Meinung, dass unser Nachwuchstrainer Christian Streich die beste Lösung war. Ich bin dann nochmal, das hat er mir so erzählt, er hat mir auch immer grünes Licht gegeben, dass ich das so weitererzählen kann, sonst würde ich es in der Form auch jetzt so nicht weitererzählen. Das mache ich mit dem grünen Licht.
Gute Info.
Von Fritz Keller.
Ja, aber jetzt müssen wir mal nach vorne schauen, weil, verstehe ich ja alles, aber ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, dass sich da so was Neues in dieser Trainergilde oder ich sag mal so in dieser Trainer- und Managergilde anbahnt. Ja, also bei den Spielern wissen wir immer, wenn die ihr Wappen küssen, stehen die kurz vor einem Wechsel. So, bei den Trainern habe ich mittlerweile und bei den Managern das Gefühl, wenn die irgendwie ankündigen, mir geht's nicht gut, ich habe Burnout, ich fühle mich ausgebrannt, dann ist das, also es gibt ja einige Beispiele, ne? Also Ralf Rangnick, auch Max Eberl im Übrigen, auch bei Jürgen Klopp bin ich sehr gespannt, was da passieren wird. Es gibt ja nicht wenige, die vermuten, dass er vielleicht der neue Nationaltrainer werden könnte. Und zwar im Frühjahr, dass also quasi Rudi Völler möglicherweise übernimmt. Ne? Und dann aber vielleicht der Klopp, und dafür musst du natürlich recht. Also, und jetzt ist die Frage, was ist mit dem Kollegen Streich? Wird er vielleicht neuer Bayern-Trainer? Weil Max Eberl Folgendes festgestellt hat: Wenn wir gewinnen wollen, dann müssen wir den Ball haben. Und wir haben zu wenig den Ball. Und Leverkusen hat den Ball öfter als wir. Und wer ist der beste Trainer, der unseren Spielern beibringen kann, dass man den Ball haben muss? Ihr müsst den Ball haben. Na, wer ist es? Christian Streich. Christian Streich hat jedem Spieler gesagt, wir müssen den Ball haben. So, und deswegen glaube ich, dass der Streich jetzt gesagt hat, mir geht's nicht gut. Ich in Tränen seinen Abschied verkündet hat. Und die Trainer, von denen du gesprochen hast, die nimmt er natürlich alle mit. Und dann gehen die nach München. Und dann hat München so oft den Ball, dass Leverkusen überhaupt gar keine Chance mehr hat. Auch nicht der Xabi Alonso, das ist meine Vermutung. So, und jetzt kommt ihr.
Also ich glaube, es bräuchte noch ein Chaosjahr bei den Bayern, bevor Christian Streich dann bereit wäre, weil ich glaube schon, dass Akkuaufladen da ein ganz wichtiges Thema ist, auch nach der Zeit, auch bei Kloppo und Liverpool, dass man ja was ganz anderes, ähnlich wie Hasenhüttl jetzt, ich nehme dem das auch ab, dass der Abstand brauchte mal richtig und raus wollte und auch wirklich ganz viel gereist ist, um den Hunger wieder zu bekommen. Christian Streich nächstes Jahr bei den Bayern. Also ich könnte es vielleicht sogar verstehen, wenn er sagt, ist ein wahnsinniger Reiz, mal so einen Superclub auszuprobieren als Trainer. Er geht natürlich auch davon aus, dass er das hinbekommt. Ich würde es mir aber nicht wünschen, weil ich sehe das ähnlich wie Otto Rehhagel. Gewisse Trainer funktionieren in ihren Königreichen, aber ich glaube nicht bei den Bayern. Und ich hätte keine Lust daran, Christian Streich irgendwo scheitern zu sehen oder ihn dann, dass sie ihm nicht die Zeit geben und so.
Ja, aber Kalli, glaubst du denn, dass ein Christian Streich, stellen wir mal zur Diskussion, dass ein Christian Streich bei einem anderen Verein nicht funktionieren würde? Ich meine, der ist jetzt Ende 50, glaube ich, ist ja ein gestandener Typ, hat mit Freiburg wirklich viel erreicht. Natürlich, die haben da eine Zeitung und einen Radiosender. So, der mediale Druck ist überschaubar. Aber glaubst du, Kalli, dass ein Christian Streich, sagen wir mal, in Frankfurt oder auch bei Borussia Dortmund arbeiten könnte?
Auf alle Fälle. Du kannst wirklich nicht Freiburg mit in so einer Serie spielen, die von unten und vom Tabellenletzten, wir dürfen ja nicht vergessen, er war Tabellenletzter Freiburg als die Übernahme. Danach hat er auch diese Fahrstuhlmentalität in Freiburg beendet. Vorher sind die ja immer schön Fahrstuhl gefahren zwischen Erster und Zweiter Liga. Hat die Mannschaft stabilisiert in der Bundesliga und dann so ja auf den Kurs internationale Teilnahmen geführt. Also da steckt dann schon etwas hinter, da steckt Qualität, da steckt Mentalität, da steckt auch Führungspersonen hinter. Also ich hoffe jetzt, ja, ich bin absoluter deutscher Fan und drücke Julian Nagelsmann, den ich auch für einen sehr, sehr, sehr guten Trainer halte, die Daumen, dass wir da ein bisschen Erfolg haben, dass wir einigermaßen vernünftig im einen Land über die Runden kommen. Wenn das nicht da ist und es liegt alles flach, dann brennt ja bei uns die Luft. Was ich tunlichst hoffe, dass das nicht passiert, dann sind natürlich so Fragen an Jürgen Klopp oder auch an Christian Streich, mein Laub. Ihr seid ein bisschen platt, könnt ihr euch das nicht nochmal so 2 Jahre vorstellen, 3 oder 4 Jahre. Die Fragen müssten dann erlaubt sein, die müssten dann noch kommen. Also wie gesagt, ich halte Julian Nagelsmann für eine gute Lösung. Der hat erfahrene Leute daneben sich, wie Rudi Völler. Ich drücke natürlich der Nationalmannschaft nicht nur die Daumen, noch die dicken Zehen, dass sich die Fragen nach der EM nicht stellen werden.
Aber um nochmal auf Christian Streich zu kommen, man muss ja ehrlich sagen, ich kann mir A nicht vorstellen, dass er dann schon komplett aufhört. Das glaube ich nicht. Jetzt gibt es natürlich die Vermutung, dass er vielleicht dann so eher in den Sportvorstand von Freiburg rückt, also eher so von der Trainerbank auf die Tribüne. Weiß ich aber auch nicht. Aber was wäre denn ein Club für Christian Streich? Also Augsburg wird es nicht werden, Hoffenheim, das passt ja alles nicht zu ihm. Es muss ja trotzdem auch schon irgendwie gefühlt was Ehrliches sein. Schalke, wie wär's denn mit Schalke? Christian Streich bei Schalke 04, wenn die denn genug Geld haben und die Liga halten und überhaupt die Lizenz bekommen.
Alles, was du spekulierst, ist erlaubt und ist auch in Ordnung. Macht auch alles ein bisschen Sinn, denn ich glaube, viele würden sich so eine Fachmann, der da noch so viel Identifikation mit dem Arbeitsgeber, mit dem Club, klare Vorstellungen, kein Blabla, absoluter Fachmann wünschen und er ist auch mit Ende 50 noch nicht in dem Alter, dass er das nicht weitermachen kann. Ich kann mir sowas vorstellen, aber ich würde es jetzt nicht weiter spekulieren.
Tobi, aber ein Satz muss ich noch loswerden. Tobi, wenn Christian Streich nach Schalke geht, ne, irgendwann, dann wird er nicht sagen, Jungs, wir müssen den Ball haben. Dann wird er sagen, bei euch müssen wir woanders anfangen. Jungs, das ist der Ball. Das ist der Ball. Das ist der Ball und den müssen wir haben.
Ich entschuldige mich bei allen Schalkern, da ich darüber lachen muss. Aber war War ein fieser, aber guter Einwurf, du Drecksack.
Also, sag mal so, Schalke hat andere Themen als Christian Streich im Moment. Die müssen jetzt erstmal sehen, dass sie irgendwie in der zweiten Liga bleiben. Das sind nur noch 3 Punkte. Also
Schalke gehört neben Leverkusen Köln seit Kindesbeinen an zu meinem Lieblingsverein. Und ich würde natürlich mir sehr wünschen, dass die diese beschissene Situation gemeistert kriegen. Es ist nicht einfach. Wenn der Aufzug einfach mal runterfährt, dann kannst du sagen, wenn der Trend ihr Friend wird, dann sind sie weg. Die müssen den Trend stoppen.
So, Männer, ich muss jetzt auflegen. Ich muss jetzt Antonio Rüdiger anrufen und ihm beichten, dass ich ihn aus der Mannschaft gequatscht habe. Ich danke euch für das Gespräch. Wünsche euch das Allerbeste. Kalli, was machst du jetzt? Wo musst du hin?
Bleibe ich erstmal zu Hause heute. Mache ich einen Haustag.
Ah, ein Haustag. Ja, ich treffe heute Abend wieder Thomas Helmer und Mario Basler. Es geht wieder dran lang.
Dann können wir wieder hetzen, schön, ne?
Da heißt es wieder, Matze, ich gehe eine rauchen, Matze. Fußball hast du keine Ahnung von.
Gut, so, Männer. Also, warte mal ganz kurz hier. Warenkorb aktualisiert. Ich habe dem Mario auch noch eins mitbestellt und die Bestellung abgeschickt. Also, bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss.
Echte Champions XXL. Die Moins Aperöllchen Fußballrunde ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.